Welche Macht hat ein Oberbürgermeister? Wem steht er vor und gibt er Politik vor? Welche Rolle spielt er? Ist er ein Vermittler, ein Visionär, ein Verwalter? Was muss ein Oberbürgermeister oder eine Oberbürgermeisterin leisten? Und da fragt man am besten einen Politikwissenschaftler, der sich mit Politik theoretisch und auch praktisch beschäftigt und jetzt auch noch Oberbürgermeister werden möchte für Bündnis 90 Die Grünen. Die Rede ist von Alexander Thumfart. Schönen guten Tag, Herr Thumfart.
Guten Morgen miteinander.
Sie müssen es eigentlich besser wissen. Sie haben das studiert, Sie haben das theoretisch, lehren Sie das tagtäglich. Da müssen Sie doch eigentlich gewarnt sein und eben nicht in die Politik gehen. Warum machen Sie das denn trotzdem?
Ja, das ist ja gerade das Schöne dran an der Politikwissenschaft und an der politischen Theorie, dass sie eigentlich eine Theorie für eine gute Praxis ist.
Wirklich?
Und, ja, und dass sich dann auch noch die Theorie durch die Praxis korrigiert, ja, oder revidiert.
Das ist ja reine Theorie, würde ich jetzt mal sagen.
Nein,
oder?
Das ist tatsächlich so.
Aber im Stadtrat, also sitzen im Stadtrat, sind ehrenamtlicher Stadtrat für Bündnis 90 Grünen, Fraktionsvorsitzender, auch das noch, machen das ehrenamtlich, sind aber hauptberuflich, haben sie einen ordentlichen Beruf, sie haben ja was Richtiges gelernt.
So
also studiert, ab was Richtiges weiß ich nicht, es ist ja auch alles nur Theorie. Politikwissenschaft, haben sich mit der Ungleichheit im Osten beschäftigt, mit Transformationsprozessen, lehren an einer Universität, relativ anerkannt und könnten ein schönes Leben haben. Jetzt kandidieren Sie als OB. Das, da hat Sie jemand überredet, gezwungen, körperlich gezüchtigt. Warum tun Sie das bitte?
Sehr schön, Herr Rose. Nein, es hat mich niemand gezwungen. Ich mache es tatsächlich freiwillig, weil ich der Überzeugung bin, also genau, ich habe eigentlich einen wunderbaren Beruf. Ja, ich kann mit jungen Menschen zusammen sein, wir können diskutieren, wir können gemeinsam denken. Das finanziert mir aber die Gesellschaft. Die Gesellschaft stellt Leute frei, dass die kritisch über die Gesellschaft nachdenken. Das ist grandios. Das muss man aber auch irgendwie zurückgeben. Ich finde, das ist ein Geschenk, das man an die Gesellschaft zurückgeben muss. Zum Beispiel durch politisches Engagement. Das kann man durch gesellschaftliches Engagement vom Kegelclub bis zur sozusagen Kinderhilfe alles Mögliche machen. Ich habe gedacht, ich mache Politik und gebe praktisch die Großzügigkeit an die Gesellschaft zurück.
Ja, soweit die Theorie und auch die Praxis. Und das glaube ich Ihnen ja auch gern, dass Sie im Stadtrat ehrenamtlich arbeiten. Als Fraktionsvorsitzender, das war nicht die Frage. Sie wollen ja hauptberuflich, hauptamtlich Chef der Verwaltung sein oder und ein Oberbürgermeister. Es geht ja um diesen geschnitzten Sessel, um dieses komische, eigenartige Amt. Warum das? Das war die Frage. Also sich ehrenamtlich engagieren, ist völlig in Ordnung, cool. Kann man machen, ist auch im Stadtrat nicht immer einfach, aber jetzt wollen Sie tatsächlich ernsthaft diesen Sessel anstreben.
So ist es.
Der ist unbequem, glaube ich.
Der ist unbequem an dem Zerren und Ziehen und vielleicht Sägen auch ab und zu.
Wirklich, dieser Sessel, also ja, habe ich heimlich mal drauf gesetzt, das Gefühl. Er ist unbequem, aber auch im Sinn.
Das ist der Trick dabei, glaube ich, ja, dass man sich nicht zu bequem macht. Deswegen muss er auch ein bisschen schmerzen, das ist schon richtig. Nein, als Politiker in der im Rat hat man Einfluss, aber man hat mehr Gestaltungsmacht als Verwaltungsspitze und als Oberbürgermeisterin oder Oberbürgermeister. Und deswegen will ich dahin, weil ich will ja was gestalten, ich will ja was verändern, ja, hin zu mehr Klimapolitik, Stadtpolitik als Klimapolitik. Das ist der entscheidende Punkt. Da haben wir in letzter Zeit als grüne Fraktion zu fünft doch einiges zu Wege gebracht. Aber als Verwaltungsspitze und OB hat man schon nochmal einen größeren Einfluss.
Verwaltung soll doch dienen eigentlich und die Beschlüsse des Stadtrates umsetzen. Da sind Sie doch eigentlich nur ein Umsetzer, wenn Sie da sitzen, oder?
Ja, das sagt jetzt sozusagen vielleicht die Theorie. In der Praxis ist es natürlich anders. Erst einmal, es gibt gar nicht die Verwaltung. Die sind sich ja auch nicht alle grün untereinander. Aber die Verwaltung hat insgesamt natürlich eine große Macht, einen großen Einfluss, weil sie kontinuierlich arbeitet. Und wir sind alle ehrenamtliche Stadträtinnen und Stadträte und wir haben die Zeit und zum Teil natürlich auch die detaillierte Fachkompetenz gar nicht, um uns in die Details hineinzufuchsen. Und da ist uns die Verwaltung immer vorne weg. Deswegen sind wir prinzipiell skeptisch und kooperationswillig und bereit. Aber natürlich, Wir können was verändern, wir können was verschieben, wir können was sagen auf ein anderes Gleis setzen, aber völlig gegen die Verwaltung arbeiten, ist uns nicht möglich und ist wahrscheinlich einfach auch absurd.
Aber da gibt es ja die Vorwürfe von Stadträten, dass es sehr umgedreht ist, dass die Stadtverwaltung und auch die Verwaltungsspitze sind ja gewählte politische Wahlbeamte, die von den Stadträten gewählt ist, auch eigene Politik machen und manchmal auch an den Stadträten vorbei. Ich spüre in allen Fraktionen Unzufriedenheiten. Teilen Sie diese Auffassung?
Also ich würde sagen, das ist ganz normal. Man muss sich über die Normalität gar nicht großartig aufregen. Natürlich.
Ach nee?
Nö. Nicht verändern schon. Ja, nicht bedingungslos akzeptieren, aber nicht aufregen. Mhm. Und natürlich haben die sich, das sind ja große Ämter. Da arbeiten knapp 3000 Leute in der Stadtverwaltung. Und also im Sozialbereich, das ist unser größter Bereich, auch personell. Dass die Beigeordnete und einzelne Amtsleiter spezifische Vorstellungen haben, wie man Probleme löst, ist ja völlig klar. Das werfe ich Ihnen auch gar nicht vor. Die haben die Fachkompetenz und dass sie versuchen, das, was sie glauben, das richtig ist, zu realisieren. Ah, das ist normal. Und dann, es ist aber gut, dass eben andere bei der Entscheidung und bei der Umsetzung mit dabei sind und einen kritischen Blick drauf werfen und sagen, das, was du dir vorgestellt hast, lieber Amtsleiter, liebe Beigeordnete, das geht so nicht. Mhm. Ja, und dann diskutiert man drüber und dann wird korrigiert und dann gibt's einen Kompromiss. Und das ist eigentlich das Tolle an der Politik.
Toll, naja gut, wenn man sich manchmal die Diskussion anschaut. Also das sind die Aufgaben der Stadträte. Die sollen Vorgaben machen, die müssen natürlich also im verwaltungsrechtlichen Rahmen, im grundgesetzlichen Rahmen, im kommunalpolitisch möglichen Rahmen passieren, aber sie machen die Politik. Die Verwaltung soll es umsetzen, die haben natürlich auch Einfluss. Das sind die politischen Wahlbeamten, die Dezernenten. Welche Rolle und welche Macht und welche Aufgabe hat denn nun ein Oberbürgermeister aus Ihrer Sicht, aus Ihrer theoriepolitischen Sicht? Was ist die Aufgabe eines Oberbürgermeisters? Er ist ja nicht der König der Stadt, weder der, also das ist auch nicht der Graf und der Chef ist er schon gar nicht. Ja. Die Frage, wie man Chef definiert, was ist denn die Aufgabe von so einem Typen oder einer Typin?
Ja, das ist eine komplizierte Frage. Das ist also schon trickreich.
Ja, aber eigentlich einfach zu beantworten werden, weil die Frage ist ja, wen wählen wir denn am 15. April?
Genau. Der Oberbürgermeister, finde ich, muss so ein paar Fähigkeiten haben. Er muss kommunizieren. Er muss mit dem Beigeordneten kommunizieren.
Kindergärtner ist es praktisch.
Er muss, nein, das sind ja keine Kinderlein. Sie sind schon Erwachsene. Ja. Ernsthaft kommunizieren. Er muss die Sachen ernst nehmen. Und er muss kommunizieren mit den Dezernentinnen, mit dem Stadtrat, mit den Fraktionsvorsitzenden, mit einzelnen Amtsleitern, die natürlich eine wichtige Position haben. Aber er muss eine Art Vorstellung haben, wie Erfurt in Zukunft ausschauen soll. Ja, ein Bild, das ist nicht in Stein gemeißelt, das ist auch nicht schon hundertprozentig scharf, aber es muss ein deutlich erkennbares Bild sein. Und er muss in der Lage sein, sowas wie eine Mannschaft zu formen. Dass es innerhalb der Verwaltung, zumindest innerhalb der Verwaltung so geteilte Grundannahmen gibt zwischen den einzelnen Dezernaten, dass man sich einig ist, das will man und das andere will man nicht.
Also wenn ich es richtig verstehe, Kommunikation organisieren, auch mal einen Vorschlag machen, einen visionären Vorschlag, ob der dann umgesetzt wird, das ist ja die Frage des Aushandlungsprozesses, aber er ist geistert immer so in den anderen Gesprächen, die ich hier geführt habe, sowas rum wie Respektsperson, Vorbild. Können Sie mit solchen Konzepten was anfangen?
Naja, die Sozialwissenschaftler, und da bin ich glaube ich eher auf der Seite, würden sagen, das sind so Role Models, also Rollenmodelle. Und das ist eigentlich ein schöner Ausdruck. Ja, ein Oberbürgermeister, eine Oberbürgermeisterin hat gewisse Aufgaben zu erfüllen, unabhängig davon, was sie für eine Person ist, sondern die Rolle fordert es. Und deswegen würde ich gar nicht sagen, das ist irgendwie sozusagen eine Respektsperson, sondern die Rolle des Oberbürgermeisters und der Oberbürgermeisterin fordert Kommunikation, Koordination und Vision, wenn Sie das so ungefähr formulieren wollen, Herr Rose. Mhm. Ja, und das muss er einfach machen, muss sie machen, ob sie will oder nicht, ob sie es kann oder nicht, wird sich dann zeigen.
Schwierige Sache. Und wenn Sie mit der Arbeit des jetzigen Oberbürgermeisters zufrieden wären, würden Sie ja nicht antreten. Macht er seinen Job so schlecht? dass er herausgefordert werden muss? Weil wäre ja auch denkbar gewesen, dass Bündnis 90 Die Grünen, die Linkspartei, Mehrwertstadt und dass sie den unterstützen, sagen, so, unser Oberbürgermeister Bausewein macht einen guten Job, wollen wir behalten. Sie sagen, macht keinen guten Job, oder was?
Völlig legitime Frage und es ist auch unsere Überlegung gewesen, was machen wir denn jetzt? Wir haben seit Jahren eine Kooperation, ja, Rot-Rot-Grün, und wir unterstützen den Oberbürgermeister, haben auch einiges erreicht, ja, aber es wird dann auch Zeit, mehr grünes Profil zu zeigen, und wir sagen auch, die Frage der Kommunikation und der Vision, die hat Andreas Bausewein bei allem Respekt, ja, und ich mag ihn sehr, ja, da stellen wir uns was Besseres vor.
Ihm fehlen die Visionen, die Vorstellungen oder was?
Die Visionen und die Fähigkeit, intensiver mit sowohl der Verwaltung als auch mit den Repräsentanten des Stadtrats zu reden.
Und das können Sie besser?
Ja.
Wieso?
No. Ich habe es trainiert, ich habe es geübt. Ich glaube, es ist vielleicht auch eine Typenfrage, keine Ahnung. Ich glaube, dass ich es besser kann. Das müssen auch die anderen bitte entscheiden, ja, ob das wirklich funktioniert. Sonst würde man sozusagen sich selbst einschätzen und Selbstlob ist immer ein bisschen. Aber ich glaube, dass ich es kann.
Es ist ja schon, Sie werfen Ihren Dings in den Ring, also Sie wollen das, aber da muss ja schon ein bisschen Selbstlob dabei sein. Es ist ja schon das Selbstlob als solches, dass Sie sagen, das ist mein Bild, kommt auf große Plakate und ich habe hier Flyer, ich sehe gerade so, also da müssen Sie mit Ihrer Person schon hausieren gehen. Ja. Fühlen Sie sich wohl mit diesem, also weil Sie sagen, selbst, also Sie müssen ja schon sagen, ich bin ein Top-Typ, ich will Oberbürgermeister werden.
Es ist ungewohnt, also das ist tatsächlich so, man stellt sich selber heraus, man wird auch von anderen herausgestellt, das ist ganz ungewohnt, also so vorne zu stehen, so sichtbar zu sein, ist auf der einen Seite als Fraktionsvorsitzender jetzt nicht was total Neues, aber auf der anderen Seite, wie das dann aussieht, wenn das Plakat in der Stadt hängt und an den Laternenmasten hängt. Also das ist ungewohnt. Das ist ungewohnt.
Und wäre übrigens, falls Sie die Informationen jetzt noch nicht ganz realisiert haben, das wäre dann auch die nächsten 6 Jahre so, dass Sie in allen Publikationen und ganz vorne, die müssten so schwere goldene Ketten tragen wie ein Hip-Hopper und so. Also deswegen frage ich, ist Ihnen das klar? 6 Jahre lang das Gesicht hinhalten, repräsentieren das Stadtoberhaupt, auch wenn Sie es nicht wirklich, wollen Sie das wirklich?
Also man muss ganz klar sowas wie eine, in der Musik heißt es ja Rampensau. Man muss schon ein bisschen eine Rampensau sein. Ja, und ich glaube, dass ich das auch mag, ja, wie sich's dann so über die Zeit hinweg, man lernt ja auch dazu, ja, man wird routinisierter, aber im Prinzip so ein bisschen Rampensau, das gehört dazu und so ist es dann.
Als Professor steht man ja auch vor Leuten. Also muss ja auch dann ein Entertainer sein und seine Ideen, seine Gedanken auch ein bisschen präsentieren. Einfach nur wie in 70ern langweilig das Vorlesen geht auch nicht.
Ja.
Also das heißt, ein bisschen Entertainer muss man schon auch sein.
Ja, verstecken gilt nicht.
Ja. Und dann Reden halten im Stadtrat, das haben Sie auch schon gemacht, scheint Ihnen doch Spaß zu machen. Ist aber jetzt natürlich eine ganz andere Nummer, das hauptberuflich zu machen und gemessen zu werden als Stadtoberhaupte. Sie haben über die Kampagne gesprochen. Es steht da, ein kluger Kopf für Erfurt. Warum eigentlich nicht? Als erstes dachte ich, aha, der denkt wohl, er ist schlauer als die anderen und die anderen sind nicht so klug. War das klug? Ein kluger Kopf für Erfurt?
Deswegen heißt es ja auch ein, nicht der oder so. Das heißt ja ein. Natürlich gibt es auch viele kluge Köpfe. Und die Expertinnen des Alltags sind natürlich auch praktisch klug. Aber sozusagen zur Sichtbarkeit, ja, würde ich dann schon sagen, ja, ein kluger Kopf unter vielen, vielen anderen ist ein guter Slogan.
Ja, ich meine, dass Sie was in der Platte haben, das ist ja schon offensichtlich, was Sie gemacht haben und veröffentlicht haben und auch als Professor arbeiten. Da ist ja schon ein bisschen was da. Aber die Frage ist, wie haben Sie auch sozusagen einen praktischen Verstand? Es gibt ja so eine praktische Klugheit und dann gibt es so die abgehobenen theoretischen Schwätzerräder, die alle 1000 Bücher gelesen haben. Aber wenn es dann ans praktische Machen geht, dann müssen Sie sich erstmal beraten lassen. Ja. Sind Sie auch ein praktischer Typ oder sind Sie der klassische zerstreute Professor, der mit dem Hammer sich selber auf die
Finger haut? Nein, also tatsächlich, also Klugheit ist was Praktisches. Wissen hilft, wenn man klug ist. Aber man muss Verständnis für das Handeln der Menschen haben. Warum handeln Menschen so, wie sie handeln? Was schätzen sie? Was lieben sie? Ja, was hassen sie? Was meiden sie? Ja, solche Vorstellungen. Und ich glaube, als Sozialwissenschaftlerinnen und Sozialwissenschaftler, wenn man das nicht hat, wenn man kein Verständnis für menschliches Handeln hat und kein Erleben von menschlichem Handeln hat, dann sollte man es wirklich sein lassen. Ja, deswegen, ich bin felsenfest davon überzeugt, dass jede Sozialwissenschaftlerin und jeder Sozialwissenschaftler in die Straßenbahn gehört. Das ist Beobachtung. Das ist Teilnahme am gesellschaftlichen Leben. Einschätzen, beobachten, miteinander reden. Ich glaube, dann lernt man Klugheit und dann lernt man praktische Urteilskraft.
Jetzt haben Sie mir einen Übergang hingeworfen mit der Straßenbahn. Ich danke Ihnen, dann können wir nicht zu den Inhalten mal kommen, bevor wir auch noch über Ihre Person sprechen. Verkehr in Erfurt, also gibt es ja viele Verkehrsarten, also auch den Straßenverkehr und öffentlichen Personennahverkehr, wird im Moment diskutiert. Sie sagen, grüne Themen voranbringen. Da müssen wir über den öffentlichen Personennahverkehr reden, über Mobilität, über die Einpendler, über Autos. Ist das Ihr Schwerpunktthema, die Mobilität und die Art und Weise, wie wir uns fortbewegen in dieser Stadt?
Es ist ein Thema, würde ich sagen, ein Thema.
Das ist ja das Klischee, ach, die Grünen, die sind für Fahrradwege, die bauen die Fahrradständer hin und die wollen bauen Fahrradwege fertig.
Ja, genau, das ist so die Idee. Und Bäume noch, ja, und Bäume schützen, und das ist es dann. Nein, ich glaube, ich bin wirklich felsenfest überzeugt, dass Stadtpolitik Klimapolitik zu sein hat und dass Klimapolitik ein breites Spektrum umfasst. Und zwar von der demokratischen Beteiligung, ja, von unten, von den Ortsbürgermeistern und Ortsteilräten, ja, bis zur Bürgerbeteiligung. Das umfasst soziale Themen, ja, sozialer Wohnungsbau, das heißt Mobilität für Leute, die nicht so einen großen Geldbeutel haben. Das führt zur Stadtentwicklung, wo wir sagen, also Brachen wieder nutzen, nicht neue Flächen bebauen. Und es schließt natürlich sowas ein wie Mobilität, CO2-freie Mobilität und Begrünung. Hat aber einen großen Anteil an Kultur, ja, gerade auch ein bisschen alternative Kultur. All das dient dazu, nachhaltig und bewusst in einer Stadt zu handeln. Nicht bloß Bäume und nicht nur Fahrradbügel.
Mobil im Kopf, was ist denn mobil im Kopf? Also das wäre jetzt, mobil im Kopf zu bleiben, das ist ja ein Schlagwort ihrer Kampagne. Ja.
Also die Herausforderungen, die auf uns zukommen mit dem Klimawandel, und da beißt die Maus keinen Faden ab, die sind schon da und die werden zunehmen. Da müssen wir anders denken, als wir bisher gedacht haben. Nicht mehr von dem Gleichen weiterschreiben. Das heißt, wir müssen auch anders denken. Das hat ja Tucholsky schon gesagt, deswegen ist der Kopf rund, dass die Gedanken den Weg ändern können, die Richtung ändern können. Und das muss man gemeinsam machen. Kein Mensch ist allein so schlau. Ja, deswegen braucht er Beratung, deswegen braucht er Kommunikation und deswegen muss man eigentlich Abweichung unterstützen, weil es einem hilft, bessere, adäquatere, angemessenere Lösungen zu finden für Probleme, die wir noch gar nicht kennen.
Das müssen wir umzumünzen auf Stadtpolitik. Bleiben wir immer noch beim Verkehr, wie der perspektivisch aussehen soll. Öffentlicher Personennahverkehr, immer mit Diskussionen, kostenfreier ÖPNV. Da könnten Sie sich mit der Linkspartei zusammentun und sagen, wir unterstützen den öffentlichen Personennahverkehr, der kostenfrei ist.
Ja.
Trotzdem kommen ja noch die ganzen Einpendler, die 50.000, die am Ende aus Stadt Ilm und aus sonst woher kommen mit ihren Autos. Muss ja irgendwie geregelt werden.
Das muss geregelt werden, ganz richtig. Also zu dem kostenfreien ÖPNV sage ich gerne noch was, aber vielleicht noch mal zuerst zu den Pendlern und Pendlerinnen, ganz klar. Die kommen mit dem Auto angefahren und es ist einfach so und die muss man irgendwie so organisieren, dass sie nicht alle in die Stadt fahren. Die Begegnungszone ist ja sozusagen der erste Schritt gewesen, aber man muss jetzt ein Angebot schaffen für die Pendlerinnen, zum Beispiel an der Messe, an allen Einfahrtswegen nach Erfurt, wo die Leute herkommen. Aus Weimar, aus dem Osten sozusagen, dann aus dem Norden und aus dem Westen und aus dem Süden. Versuchen die Leute dort auf öffentliche Parkplätze zu lotsen und zu sagen, du kannst da, lieber Pendler, für eine Summe X, sagen wir 50 Cent am Tag oder drunter, wenn du sozusagen ein ganzes Jahresabo kaufst, dort parken. Und dann mit einem Ticket des ÖPNV, der EFAG, das ein Jahresticket zum halben Preis in die Stadt fahren. Und am Wochenende kannst du 5 Leute mitnehmen. Umsonst. Mhm. Reinfahren, rausfahren, kannst in der Stadt rumfahren, lieber Pendler. Und du hast dein Auto am Stadtrand stehen auf einem Parkplatz, der dich 90-100 Euro kostet pro Jahr. Pro Jahr. Das geht schneller in die Stadt. Keinen Stau, morgens rein, Nachmittag wieder zurück. Man kann in der Stadt sich bewegen mit dem ÖPNV und es ist für alle ein Geschäft. Für die, die pendeln, weniger Stress, weniger Abnutzung, weniger Benzin, weniger Nerven, um einen Parkplatz zu suchen. Und für die Innenstadtbewohnerinnen und Bewohner, die dann einfach keine Abgase in dem Umfang mehr haben. Das ist ein Angebot. Ein Angebot, das Pendlerinnen und Pendler annehmen können und wenn es gut gestrickt ist und attraktiv ist, auch annehmen werden. Nicht gleich zu 100%, das geht alles Schritt für Schritt. Das muss man attraktiv machen und ich glaube, das ist ein gutes Angebot. Und die Frau Berg von der EFAG ist da auch sehr aufgeschlossen.
Das heißt, der Eigenbetrieb ist da schon im Umdenken, da bricht was auf, da ist ein neues Denken schon.
So schaut's aus.
Ja, da haben Sie also ein gutes Gefühl, dass da in Erfurt was gehen könnte.
Ja, ja. Die haben natürlich auch ein Eigeninteresse dran, neue Fahrgäste zu gewinnen. Und neue Fahrgäste gewinnt man über attraktive Angebote. Und ich könnte mir vorstellen, je mehr Pendlerinnen und Pendler dieses EVAG-Ticket nehmen zum halben Preis, dass man dann vielleicht sogar nochmal reduzieren kann. Je mehr es sind, dann ist der Nachlass vielleicht 60%. Das ist doch super. Ja, also das ist ein attraktives Angebot, das alles schon von den Nerven bis zum Abrieb der Autoreifen.
Also Verkehrspolitik, das, wenn Sie da noch was ergänzen wollen, das ist aber im Grunde so der Kern, dass man sagt, nicht mit Verboten, aber schon mit strukturellen Angeboten.
Richtig.
Verboten ja schon, wenn man es so will, die verkehrsberuhigte Innenstadt ist ja doch schon eine Einschränkung da. Das ist auch Stadtpolitik, dass man sagt, also hier wird eben nicht geparkt, hier darf man nicht durchfahren, da stehen Sie zur Begegnungszone.
Also es ist immer ein Konflikt zwischen Werten, zwischen Orientierungen. Ja, der eine Wert sagt Mobilität und mit dem Auto bis vor den Shop. Ja, und da sagen auch die Innenstadthändler, ja, wir müssen doch eigentlich bis sozusagen vors Geschäft fahren können. Aber gleichzeitig die Gesundheit und durchaus das Klima, auch das städtische Klima, ist der andere Wert. Ja, und da muss man sich entscheiden, wen setze ich dann in so einem Konfliktfall, wen setze ich höher? Und ich würde sagen, die Gesundheit, die Nachhaltigkeit und die saubere Luft in Erfurt hat Priorität gegenüber der Zufahrt vor den Job. Es gibt ja auch andere Möglichkeiten der Mobilität, eben zum Beispiel mit der EFAG oder mit dem Fahrrad oder schlicht und ergreifend zu Fuß. Und wenn wir das stärken, wenn wir die Attraktivität sagen, des CO2-freien Verkehrs stärken, dann haben wir, glaube ich, viel gekonnt und dann steigen Leute um und niemand wird bestraft.
Das ist jetzt ein urgrünes Thema. Das habe ich jetzt so erwartet. Jetzt überraschen Sie mich. Was ist ein weiteres Thema, was Sie sagen, das würde ich als Oberbürgermeister mit meinen Visionen angehen? Das ist prioritär.
Ja.
Was wäre das nächste Thema, was auf Ihrer To-Do-Liste, auf Ihrer Prioritätenliste, auf Ihrer Abarbeitungsliste stehen würde für Erfurt?
Es gibt also ein ganz großer Themenkomplex ist dieses integrierte Stadtentwicklungskonzept.
ISEC
abgekürzt. ISEC. Das ISEC. Das ist ein ziemlich kompliziertes und komplexes Ding, muss man sagen. Da werden alle Pläne, die wir haben, von Stadtplan, Landschaftsplan, Grünschutz, übereinander gelegt, um dann zu sagen, in welche Richtung kann sich denn Erfurt noch entwickeln. Und da müssen wir sagen, es gibt nur noch wenige Richtungen, in die wir uns entwickeln können. Und darüber muss man reden, da muss man Vorschläge machen. Und wir dürfen eben nicht Kaltluftschneisen bebauen. Wir dürfen nicht gutes Land bebauen. Wir dürfen nicht Naturschutzgebiete oder geschützte Landschaftsbestandteile bebauen. Wir dürfen auch nicht Wassergebiete bebauen. Das sollten wir einfach nicht tun, weil wir schaden uns selber. Ja, bei einem heißen Sommer und bei so einer Inversionslage, wie sie auch gestern war, dann merken wir das. je weniger Luftzufluss, desto mehr müssen wir husten. Und das wollen wir doch eigentlich nicht. Also wird das ISEC und die Entwicklungsmöglichkeiten, eine verträgliche Entwicklungsmöglichkeit Erfurts, eines der zentralen Themen darstellen. Und es geht eben bis in den sozialen Wohnungsbau.
Also bezahlbarer Wohnraum, sozialer Wohnungsbau, da muss man sich ja schon mit ein paar Leuten anlegen. Die Linke, ihre Herausforderin, hat es jetzt getan, die sagt, ich muss mich mit der Sparkasse Mittelthüringen anlegen und sagen, Leute, wenn ihr hier investiert in Erfurt, dann muss sozialer Wohnraum entstehen. Es gibt ja dieses Bauherrenmodell. Ja. Sind das alle so Ansätze, wo die sagen, da in die Richtung geht es?
Ja, in diese Richtung geht es. 20% soziale Wohnungen für einen Bau in einem Bauprojekt. Das haben wir als Rot-Rot-Grün ja, auch mit unserer vollen Unterstützung im Stadtrat beschlossen und gesagt, natürlich tut es den Bauherren weh. Aber wir sind ja auch nicht als Stadtpolitik da, um den Bauherren möglichst hohe Renditen zu sichern. Wir sind dazu da, dass wir für die Stadt gute Entscheidungen treffen. Und das heißt auch, dass wir manche Konflikte ausfechten müssen. Und es muss dann so sein. Und es geht dann weiter mit der Begrünung. Und es geht weiter mit den Parkplätzen und mit den Tiefgaragenparkplätzen. Da muss man streiten, da wird es Konflikte geben und dann muss man sich auch durchsetzen.
Wie sind Sie, wenn Sie streiten? Sind Sie ja eher so ein Typ, der rigoros auf den Tisch haut? Werden Sie, je heftiger es wird, werden Sie da ruhiger? Oder wie sind Sie? Also, weil das ist ja tatsächlich, wie Sie sagen, immer wieder ein Streit im positiven Sinne. Also, das ist Streit zwischen Verwaltung und den Stadträten. Sie müssen sich mit der ganzen Verwaltung auseinandersetzen, aber auch die öffentlichen Interessen sind ja auch unterschiedlich. Es gibt ja nicht die Erfurterinnen und Erfurter, ja, sondern das ist ja immer wieder ein Interessenausgleich und ein Streit. Wie agieren Sie da?
Herbert Wehner, ich lebe die SPD, ja, also Herbert Wehner hat mal gesagt, wer rausgeht, muss auch wieder reinkommen. Und da hat er sehr, sehr recht. Man darf praktisch
wenn man bockig und auf den Tisch haut und rausgeht,
ja, und dann noch das zurückkommen. Genau, noch das Brüllen anfängt und sowas. Es muss weitergehen. Ja, und dann geht man raus und wirft mit irgendwelchen Dingen um sich und schreit und brüllt und haut auf den Tisch und geht raus. Und dann hat man sich draußen wieder beruhigt und man muss wieder reinkommen, weil die Probleme lösen sich ja nicht durch Schreien. Ja, und man muss miteinander reden, um für alle verträgliche Lösungen zu finden. Ja, dass andere und man selber auch dann manchmal Kröten schlucken muss, ja, das ist sozusagen Teil der Wirklichkeit. Das machen wir tagtäglich, nicht bloß in der Politik. Das heißt, man muss immer dran denken, mit den Leuten, mit denen ich jetzt rede, muss ich in 10 Minuten weiterreden. Und natürlich kriegt man manchmal sozusagen so eine, jetzt nicht Wutanfall, aber es steigt so ein gewisser Zorn auf und den muss man dann dämpfen und sagen, lass es weiterreden. Nach Lösungen suchen. Vielleicht einmal Pause machen, aber dann weiterreden.
Das haben Sie gelernt im Stadtrat oder?
Ja, unter anderem im Stadtrat. Es gibt ja so viele Arenen, wo man das lernen kann. Auch an der Uni übrigens.
Aha, in der Uni wird auch gestritten.
No.
Dürfen sich die Studierenden auch mit Ihnen streiten, auch eine Auffassung sein?
Unbedingt. Unbedingt. Ich glaube, das ist das A und O. Deswegen finde ich das so schade, dass man die Anwesenheit in einem Seminar unter rechtliche Begriffe fasst. Mit Anwesenheitspflicht und Fehlerecht und sowas. Nein, das ist eine kollektive Anstrengung. Das ist ein kollektiver Denkprozess. Und da gewinnen alle. Auch ich.
Sie als Alexander Thumfahrt sind irgendwann nach Erfurt gekommen. Das ist ja auch schon, über 20 Jahre her.
24
Jahre her. Ja. Das rollende R haben Sie nicht abgelegt. Ihren Heimatdialekt, was ist das? Ufenheimisch oder was? Was ist das? Das ist ja ein spezieller bayerischer Dialekt oder wie würden Sie den einordnen?
Das ist so ein Mischmasch.
Also ein echtes Bayerisch. Es gibt ja nicht also Fränkisch und so. Ich kenne mich da nicht aus, aber das ist
doch Unterschied. Ist ein Mischmasch. Geboren bin ich eigentlich in Uffenheim. Das ist Mittelfranken, wenn man es jetzt sozusagen nochmal spezifizieren will. Mittelfranken.
Ach, ist Franke, kein Bayer.
Und ich kann auch Fränkisch reden. Wenn es sein muss, kann ich das auch. Aha. Mit dem harten D, also das geht dann schon relativ schnell.
Verstehe.
Und dann bin ich in München in die Schule gegangen, aufgewachsen in diesem Uffenheim, so bis im Kindergarten eben.
Bei den Reichen und Schönen?
Bei den Reichen.
Nicht
bei
den,
weder noch. Das war Uffenheim, eine Kleinstadt.
Nee, ich meine in München dann.
In München. Nach Schwabing, Loft. Nein, das ist ein Scherz. Das war wir haben in Neuhausen gewohnt, das ist ziemlich in der Innenstadt, das war Beamtensiedlung, das war unterer Mittelstand, kleine Angestellte, Beamte in dem ganzen Viertel. Ich fand es als Kind sehr schön, vis-à-vis war so ein Bolzplatz, ein ziemlich hoppeliger Bolzplatz mit einer Sandkiste und da konnten wir Fußball spielen. Und das war klasse, das war super. Im Nachhinein, was mir dann in der Erinnerung eben auffällt, die soziale Schichtung oder die soziale Spreizung war ausgesprochen gering. In diesem ganzen Viertel wohnten eben vom Arbeiter kleine Angestellte, kleine Beamte.
Was haben die Eltern gemacht?
Mein Vater war Zivilverwaltung Bundeswehr und hat da nicht viel Geld verdient. Und meine Mutter ist Milchfachangestellte gewesen.
Was ist eine Milchfach?
Sie hat praktisch in der Molkerei gearbeitet und hat dann in München in der Druckerei, und sagen, hatte sie einen Job, regelmäßig, unregelmäßig.
Also keine Münchner High Society.
Ganz bestimmt keine High Society.
Dann hat sie es in den Osten verschlagen, ja eher durch eine Anfrage, kommt doch da mal, guck doch da mal, und dann sind jetzt 24 Jahre draus geworden. So ist es. Wann war der Punkt bei Ihnen im Kopf, wo Sie gesagt haben, ich glaube, ich bleibe hier? Gab es denn so eine, die einen verlieben sich hier in den Menschen, die anderen in die Stadt oder in den Zustand oder was war so der Punkt, dieser Point of No Return, also ich gehe nicht mehr zurück.
Aha. Das ist also wirklich ganz, ganz komisch. Ich kann mich noch erinnern, oder man konstruiert es im Nachhinein, aber ich sehe es doch noch vor mir, als ich 94, das war so um diese Zeit, also so Anfang März, Mitte März, mit dem Auto nach Erfurt reingefahren bin, die MAN-Straße, und fahre auf das Stadion zu, und da war die Ampel auch noch rot, ja, und ich fahre da so links rum und mein Gedanke war, was bringt mir diese Stadt Erfurt wohl? Und ich hatte ein fundamental gutes Gefühl. Ich hatte ein gutes Gefühl, die bringt mir Glück. Und genauso ist es passiert. Ich hatte nie den Punkt, wo ich sagen kann, jetzt gehe ich nicht mehr zurück, sondern das war von Anfang an irgendwie klar, das ist eine gute Stadt, die bringt mir Glück. Und dass ich da weggehe, habe ich mir in dem Moment gar nicht überlegt, sondern ich bin hier da, das wird was, ja, that's it. Oh. Wirklich ein fundamental
gutes
Gefühl.
Was hinter sich gelassen, wenn man sich für was entscheidet, entscheidet man sich auch mal gegen was.
Ja, damals aus Freiburg, ja, das Freiburg im Breisgau ist eine wunderschöne Stadt. Wir hatten auch damals, meine Lebensgefährtin und ich, wir hatten da eine wunderschöne Wohnung, ein bisschen außerhalb von Freiburg, und das südliche Markgräfler Land südlich von Freiburg ist wunderschön, aber es ist zum Teil eine Ödnis auf hohem Niveau. Es scheint ständig die Sonne, ja, alle essen Brägele, Bratkartoffeln mit Schnitzel. Brägele, Bratkartoffeln mit Schnitzel und trinken einen Wein dazu. Die Bäume blühen, die Bäume sind grün, es sind satte grüne Hänge am Schwarzwald. Und es ist nach einer gewissen Zeit nicht mehr auszuhalten. So reibungslos ist alles. Und da war dieses Erfurt der Kontrast, und mir hat das gefallen. Weil ich das aus München noch kannte, aus den 60er Jahren, da hat eben vieles nicht gepasst. Und es war in Erfurt Anfang der 90er, Mitte der 90er irgendwie ähnlich. Und ich war wirklich sehr angetan. Mir hat das so gefallen in Erfurt und gefällt es weiterhin.
Dann sind Sie hier geblieben. Und
so ist es.
So, dann sind Sie, fühlen Sie sich als Erfurter?
Ich weiß nicht, was das sozusagen sagt. Ich fühle mich als Teil dieser Stadt, als Bürger dieser Stadt, als jemand, der in dieser Stadt gerne lebt, mit anderen, das ist ja also ganz, ganz wichtig, mit anderen Freundinnen und Freundinnen hier lebt, was gemeinsam macht. Das genieße ich, das finde ich schön, das will ich tun, und
ich frage das, weil die Kategorie Identität, die über sich fühlt. Also ich hatte, wenn man einen Freund gesagt, der Jazz Musik mag, der sagt, ich fühle mich mit den Leuten, die Jazz mögen, auf der ganzen Welt mehr verbunden als jetzt mit dem Konzept Deutsch sein, mit der Konzept Nationalität. Aber Identität scheint doch für Menschen wichtig zu sein. Die sagen, ich bin Erfurter, ich bin Thüringer, ich bin Rot-Weiß Erfurt Fan, ich bin mag, also sich irgendeiner Gruppe zugehörig zu fühlen. Yeah. Identität, ich bin Ostdeutscher, so, fertig. Ja, nichts gibt's. Also ist das nachvollziehbar für Sie,
ja,
das Konzept ist, Identität?
Es ist nachvollziehbar, aber wie Sie sagten, Herr Rose, Teil einer Gruppe zu sein. Identität ist ein Prozess des Identifizierens. Das ist eine ständige Bewegung. Man hat keine Identität, die einmal feststeht oder sowas. Kein unwandelbarer Kern. Ja, sondern es gibt etwas, zu dem ist man geworden durch die Interaktion mit vielen anderen. Ja, und dann kann, um dieses Wort Heimat dann auch doch zu gebrauchen, Heimat, meine Lebensgefährtin hat mal gesagt, Heimat besteht darin, wenn ich ein gutes, sie ist Erfurterin, ein gutes Thüringer Essen esse. Und das finde ich eine ganz klasse Beschreibung. Ja, das ist in dem Moment, wo man dieses Essen isst und sich erinnert an, wie das in der Kindheit war und so weiter und so fort, dann ist das ein Gefühl von Heimat. 10 Minuten, 20 Minuten, eine halbe Stunde, wie auch immer. Und das ist schön und das genießt man und das ist der Prozess und dann wird Teil einer Wanderung im Thüringer Wald oder eines Kinoabends oder was auch immer. Und dann ist es eine andere Identität, weil es andere Prozesse sind, man ist in anderen Gruppen drin und es bleibt oder existiert so ein diffuses Etwas, wo man sagt, ja, da gefällt's mir und es wird aktiviert zum Beispiel übers Essen, durch Gerüche, über die Wanderung durch eine Stadt, durch Akustik. Und da kann man sich hineinleben teilweise. Dass ich nie gebürtiger Erfurter sein werde, ist völlig klar, aber nach 24 Jahren bin ich schon ein Teil dieser Stadt geworden.
Es gibt ja immer wieder die Grenzen, wo man sagt, wo wird denn was Identitäres schwierig? Es gibt die identitären Bewegungen, die neurechten Bewegungen, sondern da geht es eher um Abgrenzung, um Ausschluss. Wo wird es denn schwierig, wenn man andere abwertet und sagen will, das sind die ja. Fußballmannschaft, die gehören
richtig
umgebracht oder was auch immer.
Schrecklich,
ja. Das ist
genau. Das, Hass, Wut, Abgrenzung, wenn man den anderen ihr Anderssein abspricht. Ja, das ist sozusagen die Freiheit, sagt Rosa Luxemburg, im Anschluss übrigens an Immanuel Kant, ja, das dürfen wir nicht vergessen, ist immer die Freiheit der Andersdenkenden.
Ja. Wenn ich mich für die einsetze und sage, ich denke nicht so wie die, aber ich setze mich dafür ein, dass die so denken, reden dürfen.
So ist es. So ist es. Solange sie nicht ihrerseits mein Recht auf Rede leugnen. Solange setze ich mich für das Recht der anderen ein, ihre Meinung zu äußern.
Wie ist denn Ihre Strategie der AfD gegenüber? Das ist ja im Moment gerade im linken Milieu so ein Streitfall.
Ja.
Ignorieren, gar nicht mit denen reden, sagen, also die sind an der Grenze, das sind keine Demokraten mehr. Na, was sind überhaupt Demokraten? Mhm. Das sind aber irgendwie demokratisch gewählt. Ich muss mich mit denen auseinandersetzen. Das Podium des Parlaments, da sind die drin. Es ist aber zum Teil unerträglich. Schwierige Frage, die Freundeskreise, ganze Milieus teilt und polarisiert. Beobachten Sie das ähnlich? Wie gehen Sie damit um?
Also ja, es ist polarisiert. Ich würde zunächst einfach mal trennen zwischen den offiziellen Repräsentantinnen und Repräsentanten der AfD in politischen Arenen, zum Beispiel Parlament, Landesparlament, Bundesparlament, auch kommunale Ebene und den Wählerinnen und Wählern, auch den normalen Parteimitgliedern. Da würde ich so sagen, das sind vielleicht drei unterschiedliche Gruppen. Und mit jeder dieser drei Gruppen kann man unterschiedlich umgehen. Im Prinzip immer miteinander reden. Immer miteinander reden, auch mit den Wählerinnen und Wählern. Die sind ja nicht sozusagen automatisch, vertreten ja nicht automatisch Positionen, wie sie Repräsentanten, die Frau von Storch zum Beispiel, ja, oder auch Herr Gauland, die Äußerungen gegenüber Boateng. Das teilen ja nicht alle und ich weiß nicht wie viele. Aber man muss mit den Wählerinnen und Wählern reden. Ja, man darf nicht ausgrenzen und sie denunzieren. Man muss im Parlament klare Position beziehen gegen menschenverachtende Äußerungen, die von Vertreterinnen und Vertretern der AfD gefällt werden. Ja, auch diese ständigen Unterstellungen der Lügenpresse. Ja, da muss man dagegen halten. Das hat Cem Özdemir ja in einer wirklich sehr guten Rede ja auch gemacht.
Die ganz schön nationalistisch und sehr, also auf eine patriotische Art, wo ich sage, oh Mann, das ist ja aber ganz schön, aber mir hat es da so ein bisschen gezuckt. Ihnen hat es gefallen?
Ja, mir hat es gefallen. Ich dachte tatsächlich an diesen Verfassungspatriotismus von Habermas, sagen, das ist nämlich das Grundgesetz, ist etwas, worauf wir auch stolz sein können. Das ist eine klasse Verfassung, die uns einen Rahmen gibt, in dem wir uns frei bewegen können. Und das ist wirklich gut. Das muss man verteidigen.
Was ist ein Verfassungspatriotismus? Das müssen Sie uns nochmal erklären.
Der Verfassungspatriotismus. die Frage, Sie haben sie vorhin gestellt, Herr Rose, was ist sozusagen Deutschsein und sowas? Oder Leitkultur, nehmen wir mal so. Fragen Sie 10 Leute, Sie kriegen 12 Antworten. Niemand weiß genau, was die Leitkultur inhaltlich denn sein soll. Ist es der Schwarzwald, ist es der Thüringer Wald, ist es die Bratwurst oder ist es das Prägele oder ist es irgendwie der Handkäse mit Musik? Das weiß man doch nicht. Auf was wir uns gemeinsam einigen können, sind die Grundwerte unserer Verfassung, wie sie im Grundgesetz niedergelegt sind. Das ist eine Verfassung, würde ich sagen, der Freiheit, der Kombination von Miteinanderleben und wechselseitiger Anerkennung.
Und dieses Grundgesetz ist ja auch ein Aushandlungsprozess gewesen, das ist ja auch nichts Starres.
Das ist nicht starr, das ist ja auch schon des Öfteren geändert worden, worüber man dann sozusagen im Einzelnen nochmal reden kann. Auch die Asylrechtsverschärfung zum Beispiel. Aber es gibt einen guten Rahmen ab, was damals auf Herrenchiemsee beschlossen wurde, für ein freiheitliches und erträgliches Miteinander.
Kommen wir zurück zu Erfurt. Sie wollen Stadtoberhaupt werden, mit Visionen, mit Vorstellungen vorangehen und sagen, das ist meine Vorstellung von einer lebenswerten Stadt. Wir haben über Mobilität, über Verkehrsentwicklung gesprochen, über bezahlbares Wohnraum. Da würde mir jetzt noch einiges einfallen, Wirtschaft, Kultur, also was zählt dazu? Was sind noch weitere Vorstellungen, die Sie von dieser Stadt haben?
Also nehmen wir zum Beispiel die Wirtschaft. Ja, wir haben ja jetzt einen Schwerpunkt auf Logistik, ja. Da würden wir sagen, als Grüne, und das sage ich als Grüner, das ist jetzt auch gut. Ja, das ist von der CO2-Bilanz wirklich einfach schlecht. Es beschäftigt Leute und das ist gut so. Aber wir müssen versuchen, andere Formen von Wirtschaft hierher zu bringen, nach Erfurt. Und da würde ich als Oberbürgermeister beim Oberbürgermeister eine Taskforce einrichten und zu sagen, wen können wir denn
Taskforce?
Ja, sozusagen, also eine, wie soll man das sagen, so eine, ja, Spezialgruppe. Das ist also eine Gruppe von Leuten, die sich einfach Gedanken macht, wen können wir in Europa denn ansprechen im Bereich innovative Produkte, Technologien, Start-ups, die ökologisch, sozial, ökonomisch nachhaltig wirtschaften und die bringen wir nach Erfurt. Wir haben da viel zu wenig Ahnung, wen wir denn eigentlich ansprechen können. Und die nach Erfurt zu bringen, in die Mitte, ja, Deutschlands, in die Mitte Europas, jetzt sozusagen mit der ICE-Verbindung, das ist doch klasse, wir haben ICE City Ost, aber da müssen wir suchen. Wir müssen da neu starten, suchen, deswegen so eine Taskforce, so eine Suchgruppe, ja, nennen Sie es vielleicht so.
Bewusste Ansiedlungspolitik, also sagen wir, das gefällt uns, das wollen wir haben, das passt zu dem Image der Stadt, das ist, also Ansiedlungspolitik nicht, kommt mal und dann schauen wir mal und tatsächlich nach draußen gehen.
Offensiv auch mit den Händlern und Händlerinnen vor Ort hier eine gute Kommunikation führen. Natürlich, die muss man jedes Mal treffen, die beleben die Innenstadt, die sorgen dafür, dass es Umsatz gibt. Ja, aber man muss dann auch mit den Personen reden und sagen, die Mobilität, die müssen wir ändern. Wir ändern sie nicht sozusagen zum Spaß, sondern wir ändern sie, weil der Klimawandel tatsächlich, und das haben wir von so vielen wissenschaftlichen Institutionen gehört, für uns alle eine Bedrohung ist. Und wir müssen etwas gegen diese Bedrohung tun. Wir müssen sie dämpfen. Wir können sie nicht mehr verhindern. Wir müssen sie dämpfen. Und das ist das oberste Ziel. Das machen wir nicht aus Jux und Tollerei, sondern für unsere Kinder und für unsere Enkel.
Die Ursache, sagen ja viele, ist das Wirtschaftssystem. Dieses Wirtschaftssystem, was immer mehr Wachstum, immer mehr Dynamik, immer schneller, höher, weiter, dass diese Form, dieser Kapitalismus, das im Grunde die Umwelt, die Ressourcen zerstört. Nee. Sind Sie ein Kapitalismuskritiker? Sind Sie ein Linker? Sind Sie einer, der tatsächlich sagt, wir müssen an unserem Wirtschaftsmodell was ändern? Oder sagen Sie, man kann diesen Kapitalismus sozial machen, irgendwie einhegen?
Ich bin ein Kapitalismuskritiker, der aber jetzt nicht behauptet, er hätte sozusagen das theoretische Modell, den Kapitalismus zu überwinden. Da gibt es genug Bücher drüber und wir feiern den 200-jährigen Geburtstag von Karl Marx in diesem Jahr. Aber es geht vor allem darum, pragmatische Alternativen zu fördern. Das ist Share, Repair, Reuse, also teilen, reparieren und wieder benutzen. Dinge teilen, nicht immer gleich neu kaufen. Ja, nicht jeder hat die Bohrmaschine zu Hause und braucht sie laut Aussagen im statistischen Durchschnitt nicht mal 20 Minuten im ganzen Leben. Ja, eine total
Leben der Bohrmaschine.
In seinem eigenen Leben. Ja, also kein Mensch braucht, nicht jeder braucht eine Bohrmaschine. Dann kann man Produkte reparieren. Viele der Produkte, die jetzt produziert werden, sind gar nicht mehr reparierbar. Ja, alles Plastik eingeschweißt. Alternativen finden, Alternativen unterstützen. Sowas. Teilen. Wir müssen mehr Dinge teilen. Und das will ich unterstützen. Da gibt es ja Initiativen. Und da können wir pragmatische Alternativen finden. Andere Wege im Kapitalismus, die weniger schädlich sind als den jetzigen, der nur gnadenlos auf Wachstum setzt.
Die Grundidee von Teilen ist ja Allmende, das Gemeingut in einer Stadt. Was sind denn für Sie Orte und auch Strukturen, die Allgemeingut Allmende sind, wo wir sagen, das ist ja ein klassischer Park oder was, ja. Also was, wo man sagt, das können wir alle benutzen und das ist für uns alle da.
Ja. Der Verkehrsraum. Nehmen Sie den Verkehrsraum, Herr Rose. Der ganze öffentliche Raum, den müssen wir uns teilen. Und keine Mobilitätsart sozusagen den ausschließlichen Anspruch da drauf. Deswegen auch die Attraktivitätssteigerung, ja, und nicht mit Verboten arbeiten, sondern das andere attraktiver machen. Wir müssen uns das gemeinsam organisieren. Es sind die Parks, es sind die Grünanlagen, selbstverständlich ist der Zugang zum Wasser, sowas an der Gera.
Zugang zu Kultur, denn das ist ja auch so ein Ding. Wir haben diesen großen Platz aus Glas und Stahl, kann sich nicht jeder leisten. Zugang zu, also Museen ist ja vielleicht ein aussterbendes Konzept, vielleicht auch nicht, aber was ist für Sie Kultur, für alle erlebbare Kultur? Haben Sie da neue Ideen?
Also es gibt dieses breite Spektrum von der sogenannten Hochkultur über die Breitenkultur, vielleicht zu irgendwelchen experimentellen Kulturen. Die Angebote in Erfurt sind ausgesprochen groß und das ist super klasse. Das ist ein Pfund, mit dem Erfurt wuchern kann und das nach außen strahlt und Leute anzieht. Und wenn man dieses breite Spektrum nutzen kann, erstmal anbietet, vorhält und unterstützt, können es Leute auch nutzen. Es gibt dann eben für die Hochkultur die Möglichkeit, Karten verbilligt zu bekommen, und es sollte gleichzeitig für diese experimentelle Kultur die Möglichkeit geben, von Seiten der Stadt über finanzielle Förderung und Räume tatsächlich ihre Konzepte einfach mal vor Ort umzusetzen.
Letztes Thema noch, Bildung. Und das, also das, wir haben ja einen Boom in Erfurt, da junge Menschen, es werden Kinder geboren. Wie ist es mit den Kindergärten und mit den Schulen? Also die Kindergärten sind ja fast durchsaniert, mit den Schulen sieht es richtig schlecht aus. Ja, ja. Kann ein Oberbürgermeister Bildungspolitik machen?
Er kann Bildungspolitik machen, er muss es sogar machen. In der Sanierung zum Beispiel der Schulen, oder nicht zum Beispiel, sondern der Schulen, da sind ja einige Schulen, da schaut es ja noch gruselig aus. Und das kostet Geld. Wir müssen uns auf den Plan verständigen und wir müssen auch als Fraktionen und als Stadtrat und Verwaltung dabei bleiben. Wenn wir ständig anfangen, und das ist momentan sozusagen der Fall auch vor dem Wahlkampf, zu sagen, wir ziehen diese Schule vor, bringen wir alles durcheinander. Wir müssen uns hinsetzen, einen Plan machen. Die und die Sanierung in dem und dem Schritt, das kostet wahnsinnig viel Geld, das haben wir jetzt ja auch beauftragt, die Finanzierung zu organisieren, und dann bleiben wir da dabei. Querschüsse schaden allen.
Eigenbetrieb ist eine gute Idee?
Eigenbetrieb ist eine gute Idee. Eigenbetrieb ist eine gute Idee, der kann sozusagen nochmal ganz anders wirtschaften, hat andere steuerliche Möglichkeiten. Ich finde das ausgesprochen, die in Jena haben es vorgemacht, da können wir lernen davon und das ist eine gute Idee. Und der Oberbürgermeister kann natürlich auch sozusagen werben für Bildung für nachhaltige Entwicklung. Wir sind viermal Dekadestadt. Es gibt in Deutschland, glaube ich, nur noch zwei andere Städte, die das sind. Ja, und wir haben da Potenzial, wir haben Kompetenz vor Ort und es muss im Amt für Bildung, kann das unterstützt werden.
In dieser Schlussrunde muss ich noch eine Frage stellen, die sich für mich nicht erschlossen hat. Wir haben eine neue Kräftesituation, auch bei diesen Oberbürgermeisterwahlen in ganz Thüringen. Es gibt Kandidaten der AfD, die Amtsinhaber sind geschwächt. Bei Bausewahlen wird sicher nicht im ersten Wahlgang, wie es vor 6 Jahren war, es schaffen. Es wird sicherlich zu einer Stichwahl kommen. Jetzt haben wir viele Kandidaten aus dem, nennen wir es mal, linksalternativen Spektrum. Spektrum, da haben wir die neue Initiative Mehrwertstadt, wir haben dann den staatlich freien Wähler Piraten, wir haben Bündnis 90 die Grünen, wir haben die Linkspartei, die SPD, die ja zum Teil schon in der Koalition oder in der Kooperation sind. Jetzt macht jeder sein Ding. Sie als grüner Kandidat stehen für sich, für die Grünen, da gibt es die Frau Stange auf der Linkspartei, genau, das Bausam, es gibt dann den Stassen, es gibt Sebastian Pertelwitz. Wäre es nicht klüger gewesen, wir haben ja bei den Landräten, glaube ich, Frau Enders, da gibt es fraktionsübergreifend eine Kandidatin, einen Kandidaten, da einigt man sich auf was und dann sind die Chancen größer. War das strategisch klug, dass Sie sagen, ich zerpflücke noch die Kräfte und stelle mich als Kandidat auf?
Wie Sie am Anfang sagten, Herr Rose, die Gesellschaft ist komplizierter und vielfältiger geworden. Es gibt einfach mehr Strömungen, Interessen, Gruppierungen. Und die Mehrwertstadt ist zum Beispiel, obwohl sie links alternativ grün ist, aber sie haben sogar ein spezifisches Profil und das sollten sie dann auch zeigen. Und wir auch als Grüne. Es soll ein Angebot geben für die ganze Stadt, aber aus einer spezifischen Position heraus. Und es wird dazu führen,
ich kann aber die großen, ich frage nochmal nach, weil ich kann die großen Unterschiede nicht erkennen. Ja. Wenn ich überlege, was jetzt die Bewerberinnen und Bewerber von der Mehrwertstadt erzählt haben, es gibt bei der Linkspartei Überschneidungen, Daniel Stassen hat ähnliche Dinge erzählt, da gibt es so viele Sachen, die sich, wo sich die Folien übereinander legen, wo man sagt, aha, die haben doch ähnliche Positionen. Warum bündeln die Kräfte nicht?
Lassen Sie es uns doch so sagen. Im ersten Wahlgang soll jede Erfurterin und jeder Erfurter genau das wählen, was er denkt, dass es für ihn richtig ist. Und das ist ein breites Angebot und daraus kann man sich was aussuchen. Wenn es dann wieder nur zwei oder drei Kandidaten sind, dann ist das Angebot so gering und bildet die Vielfalt der Interessen in der Bevölkerung einfach nicht richtig ab. Jetzt sind es 9, so wie es ausschaut. Und jetzt kann in der ersten Runde doch jede Erfurterin und jeder Erfurter aus dem doch weitreichenden Angebot sagen. Und den und die will ich in der ersten Runde wählen. Und so wie es ausschaut, wird es keine absolute Mehrheit geben. Und dann beginnt ein anderes Spiel. Und dann muss man überlegen, wen will ich und wen will ich nicht. Von den beiden Leuten, die übrig bleiben. Aber zunächst wähle ich den und die Kandidatin, die mir am besten gefällt. Und das ist eigentlich ein demokratisches Angebot.
Das heißt, die inhaltlichen Überschneidungen, das bestätigen Sie, die gibt es durchaus, aber in den Personen gibt es natürlich große Unterschiede, gibt es Nuancen oder Unterschiede, weil die Persönlichkeiten anders sind. Richtig. Das, sagen Sie, ist der Unterschied auch in den Ansätzen, wie ich kommuniziere. Was zeichnet Sie nun gerade aus? Ich muss jetzt am Schluss jetzt nochmal fragen, auch wenn Sie das Selbstlob nicht mögen, warum gerade Sie, ist das jetzt eine Generationsfrage, eine Erfahrungsfrage, eine Altersfrage oder warum sagen Sie, ich möchte es gern machen und ich bin gut für diese Stadt?
Ich habe in den letzten 14 Jahren Stadtratspolitik, politisches Handeln gelernt. Es hat ein bisschen gedauert, man braucht Anlauf, ich habe vielleicht etwas länger Anlauf gebraucht, aber die Fähigkeit, mit anderen gemeinsam eine Lösung zu suchen, das ist das, was ich gelernt habe und was ich, glaube ich, auch kann. Und vor dem Hintergrund der 14 Jahre Erfahrung im Erfurter Stadtrat als Grüner und dann seit 5 Jahren im Grunde als Fraktionsvorsitzender, da habe ich mir gedacht, jetzt bewerbe ich mich für das Amt des Oberbürgermeisters und dieses Pfund, diese Kompetenz will ich einbringen. Miteinander reden und kluge Lösungen finden.
Kluge Lösungen für diese Stadt. Nochmal die wichtigsten Schlagwörter, die für Sie zählen, warum man sie wählen sollte. Was sind die inhaltlichen
Dinge? Stadtpolitik ist Nachhaltigkeitspolitik und ist Klimapolitik. Das ist, glaube ich, das ganz Entscheidende. Das umfasst die Demokratisierung oder die Demokratie, ganz klar, breite Beteiligung. Das umfasst CO2-freie Mobilität, also alles das Ökologische, auch von den Bauleitplänen und Bebauungsplänen brauchen wir mehr Grün und mehr Wasser sozusagen zugänglich. Das ist die kulturelle Vielfalt, ein kulturelles Angebot zu schaffen. Ja, und ein wirtschaftliches, ein ökonomisches Interesse natürlich, ja, alternative Betriebe hier anzusiedeln. Wir brauchen Arbeit, das ist ja gar keine Frage. Es bedeutet aber auch sozusagen teilen lernen, alternative Wirtschaftsformen und Wohnformen auch zu unterstützen und der Blick in die Zukunft. Das Thema Gesundheit und Klimawandel ist etwas, was wir, glaube ich, bisher noch gar nicht thematisiert haben. Wir haben es gemerkt, diese 20 Grad Unterschied jetzt innerhalb von 2-3 Tagen, das geht an den Körper, das wird zunehmen, diese Belastung, und da müssen wir Vorsorge treffen. Blick in die Zukunft.
Dann hoffe ich, dass der Wahlkampf nicht allzu sehr an den Körper geht. Wir werden uns vielleicht nochmal sprechen, dann, wenn es zur Stichwahl geht, wen Sie unterstützen und ob Sie selber auch dabei sind. Das werden wir alles sehen und werden es am 15. April wissen. Ich bedanke mich bei Alexander Thumfahrt, der Oberbürgermeister werden will und für Bündnis 90 Die Grünen antritt. Ihnen noch einen angenehmen Tag und eine schöne Zeit.
Vielen Dank, Herr Rose.
Tschüss.
Desgleichen. Tschüss.